Gottes Kraft erleben, so habe ich die Predigt betitelt. Und Doris hat schon gesagt, es geht um den Gideon. Wir werden nachher die Bibelstelle Richter 7 nach dem Namen miteinander anschauen. Ich lese nicht alles am Anfang, sondern es kommen immer verschiedene Stücke vor. Wenn wir so an den Gideon denken, dann denken wir vielleicht gut, dass es solche Burschen gibt. Gell? Jung, mutig, kraftvoll, genial, großer Verstand, ein Held, zu dem man doch gern aufschaut. Aber es ist keine Naturgabe, zumindest jetzt auch beim Gideon nicht. Wenn wir ihn anschauen, er ist eigentlich ursprünglich ein unbekannter Bauernsohn. Er stammt aus einem ganz kleine, unbedeutende Familie, bis zu dem Moment, wo Gott ihn gerufen hat, ist er noch gar nicht gross aufgetaucht. Ist er nicht gross rausgekommen. Er war unbedeutend und klein. Der Gideon ist eben nicht ein mutiger Draufgänger. Aber Gott, sehen wir in dieser ganzen Geschichte von ihm, in seinem Leben, wie Gott ihn benutzt. Ein schwacher Mann. Der Gideon hat nämlich Angst gehabt. Die einen Christen denken, Glaube sei ein Besitz. Glaube tue ich und dann habe ich es. Und dann habe ich vor nichts mehr Angst, dann habe ich immer Mut und dann klingt mir alles. Aber Glaube ist nicht ein Besitz. Wir sehen auch im Neuen Testament dann bei den Jüngern von Jesus, bei seinen Freunden, dass sie auch Angst gehabt haben. Keinen Mut gehabt haben. Das, was Gott ihnen aufgetragen hat, und vielleicht denkt auch einer, das, was Gott mir aufgetragen hat, das ist mir zu schwer. Da habe ich vielleicht sogar Angst. Aber Gott sagt im Prinzip so, wenn ich dich sende, dann kannst du. Wenn ich dich sende, dann kannst du. Und auch uns ist dann anzufangen, zu sagen, okay, Gott, wenn du etwas zu mir sagst, dann will ich jetzt Vertrauen lernen und vertrauen, dass du mich nicht anlügst und dass du es ernst meinst. Das Wort von Gott Glauben schenken. Die Zusagen Nein und Ja sagen dazu. Gott sucht Menschen, die ihm bedingungslos vertrauen. Und sagen, ja, ich glaube deinem Wort. So war es dann beim Gideon. Verschreckt nicht, wenn ihr den Gottesdienstzettel anschaut. Es sind 7 Punkte, aber nicht alle sind lang. Es hat auch kurze dabei. Ich versuche mich wirklich in der Zeit zu halten. Wir wollen den ersten Punkt miteinander anschauen. Pack die Sache früh an. Und ich will aus Richter Kapitel 7, wo die Geschichte vom Gideon drin ist, anfangen vorlesen, jetzt mal den ersten Vers. Da heißt, da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war. Und sie lagerten sich an der Quelle Harod, sodass er das Heerlager der Midianiter nördlich von dem Hügel More im Tal hatte. Also, was sehen wir ganz am Anfang? Er machte sich früh auf. Ich habe es so oft erlebt, wenn Gott einen Auftrag gegeben hat oder wenn er zu einer Gemeindeleitung geredet hat, dass man doch so viele gute Gründe hat, das im Moment nicht zu tun. Wir können Argumente bringen, logische Gründe. Wir können Zeit verpassen, aber er hat sich früher aufgemacht und ich glaube, wir müssen die Sachen auch früher anpacken. Gottes Auftrag nicht im endlosen Palaver zerreden. Wenn Gott redet, dann muss ich nicht verschiedene Argumente anbringen. Wenn Gott dir etwas auf deine Seele gibt, aufs Herz gibt, sag das, dass du jemandem anrufen sollst. Dass du einen Brief schreiben sollst, dann mach es sofort. Mach es möglichst früh. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, ihr habt euch etwas vorgenommen, wo ihr gemerkt habt, oh, das wäre jetzt dran. Aber wenn man Zeit verstreichen lässt, man vergisst es. Und irgendwann denkt man, oh, ich hätte ja wollen. Und dann ist es meistens schon recht spät. Es gibt leider so viel, ich sage es mal ganz krass, Faulheit unter uns Christen. Viel vernünftige Gründe, etwas nicht zu tun. Gott sucht aber keine Schwätzer. Gott sucht Täter. Dass wenn er uns etwas auftreibt, etwas aufs Herz legt, dass wir es dann auch tun. Dass wir das dann klar zuerst einmal hören, gehört Beten dazu. Beten darum, Gott zeigt mir, was dran ist. Beten zuhören, aber auch, also nicht nur selber reden, sondern auch wirklich hören, Gott, was hast du mir zu sagen? Und dann tun. Im Prediger 11, Vers 4 steht, wer immer nach dem Wind zieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Wer immer nach dem Wind zieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Das ist der erste Punkt. Der zweite, lass dich von Gott korrigieren. Ich lese den Vers 2, da geht es dann weiter. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Also es geht darum zu fragen, was Gott von mir will. Und dann ist die Frage, bin ich aber auch bereit, meine Pläne, die ich mir zurechtgelegt habe, meine Lebenspläne, meine Strategie über den Haufen rühren zu lassen, korrigieren zu lassen. Wir lesen da, Gott hat zum Gideon geredet. Alles hat doch nur Sinn, wenn wir auf dieser Linie bleiben, wo Gott uns segnen kann. Und dann steht in 1. Korinther 1, 29 etwas, wo viele von euch wahrscheinlich kennen. Gott hat sich eben nicht das Starke erwählt, sondern das Schwache erwählt. Und dann heisst da, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Wenn ich selber mein Leben durchziehe und plane, mal, das kann sogar recht gut aussehen. Und vieles kann vielleicht auch gut kommen. Aber ist es auch gesegnet? Gott weiß, wenn er uns einen Auftrag gibt, warum er uns das gibt. Und dass wir nicht auf uns selber noch können. Ich merke auch im Gemeindedienst ist es manchmal so eine Herausforderung. Man packt mit an, aber man packt nur da an, wo man selber im Griff hat. Und ich will mich immer wieder auch von Gott herausfordern lassen und sagen, du, wenn du mir einen Auftrag gibst, dann wage ich's. Dass ich nicht mich selber rühme, sondern dich rühme, weil ich weiss, allein hätte ich das nie können. Unser Studienleiter auf der Chesona, ich habe ja auf der Chesona studiert, wie der Thomas auch, der hat uns einmal gesagt, tun Sie immer etwas, wovor Sie Angst haben. Weil nur dann können Sie Gott wirklich erleben. Und ich merke, dass im Alltag das ist immer wieder so. Das Dritte, klingt vielleicht komisch, nur kein Zwang. Niemand muss mitmachen. Es wird deutlich, wenn ich den dritten Vers lese, in Richter 7. So lasst nun ausrufen vor den Ohren des Volks, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Also, er hat den Auftrag, ihnen zu sagen, schaut mal, Kriegsmänner, wer ängstlich und verzagt ist, wer keinen Mut hat, wer sich schwach fühlt, wer den Verheißungen von Gott nicht so fest glaubt, der soll jetzt heimgehen. Wer keine Lust mehr hat, soll heimgehen. Niemand muss mitmachen. In der Gemeinde sind wir ja froh, wenn möglichst viele anpacken, oder? Es fällt mir manchmal schwer, Menschen zu sagen, wenn du nicht magst, dann lass. Weil wir brauchen ja eigentlich dringend immer wieder Leute, haben wir zumindest den Eindruck. Weil wir es ja versuchen, wir wollen es ja machen. Im Gemeindedienst kommt es mir immer wieder vor, dass Leute mich fragen, ja, muss ich im Reinigungsteam mitschaffen? Ja, muss ich in der Kinder- und Jugendarbeit mitschaffen? Du musst nicht. Wenn du nicht magst, lass sie, geh heim. Muss ich im Lobpreis mitsingen? Nein. Lass doch. Wenn du verzagt bist, wenn du zu überarbeitet bist, dann lass. Mach nichts und geh heim. Genau das Gleiche können wir für das Gebet sagen. Das ist auch ein Dienst. Wenn du nicht magst später, wenn du verzagt bist, dann lass, geh heim. Irgendwie geht uns das durch den Strich, oder? Also gegen den Strich. Das ist nicht das, wie wir normalerweise reagieren würden. Wir versuchen doch eigentlich, die Leute zu überzeugen. Und gute Argumente zu finden und Gründe, warum vielleicht das doch irgendwie geht. Und vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie sie gedacht haben. Der Gideon soll das da nicht machen. Jesus hat sogar mal seine eigenen Jünger gesagt, wollt ihr auch noch gehen? Gott braucht niemanden. Gott könnte es auch komplett alleine. Ich habe einmal gestaunt, wie bei uns, wir hatten einen internationalen Abend in der FEG Wetzikon, wie eine Ausländerin auftaucht ist, die hat niemand eingeladen. Sie hat gesagt, sie hat die Bibel gelesen, sie hat Jesus kennengelernt und Gott hat ihr selber gesagt, geh da jetzt an, da ist etwas. Und sie ist an dem Abend aufgetaucht, mit einem internationalen Abend, genau das Richtige für sie. Und sie hat sie niemals eingeladen. Gott kann es auch ohne uns. Aber er will es gern mit uns. Er will uns einbeziehen. Vielleicht denkst du manchmal auch, oh, ich sollte ja noch ins Gebet. Ich sollte noch zu dem Gemeindeabend, weil es sieht vielleicht kläglich aus, wenn so wenig rum sind. Wenn du so denkst, bleib lieber daheim. Wenn wir dabei sind, dann werden wir doch gesegnet. Wenn ich wo mitschaffe, dann werde ich gesegnet. Das ist etwas Wunderbares mitschaffen. Es ist ein Vorrecht, dürfen mitschaffen. Und wer dabei wird sein, wenn Gott grossen Sieg erringt, der soll schauen, dass er auch dabei sein darf. Aber niemand wird gezwungen. Niemand wird gezwungen, dabei zu sein, wenn Gott dann grosse Taten macht. Gott kann auch mit kleinen Zahlen wirken. Sogar mit einzelnen Menschen oder sogar ohne Menschen kann er Grosses bewirken. Aber er will Menschen, die ihm bedingungslos vertrauen. Die nicht auf ihre eigene Kraft setzen, sondern ihm ganz folgen tun. Und das ist schon gewaltig, wenn man das anschaut. Von 32'000, die der Gideon da hat, gehen 22'000 heim. Jetzt müsst ihr euch das Bild mal vorstellen. Das ist mehr als die Hälfte. Wo einfach so heimgeht, das ist doch eine traurige Bilanz vom Volk Gottes. Und jetzt eben der nächste Punkt. Schau nicht auf grosse Zahlen. Da geht es weiter im Vers 4. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk lass gehen an seinen Ort. Und sie nahmen die Verpflegung des Volks und ihre Posaunen an sich. Aber die übrigen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. Die 300 Mann aber behielt er bei sich und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Es hätte doch schon so viel müssen heimschicken und Gott sagt, es ist immer noch zu zahlreich. Und jetzt bringt er, soll er sie zu einer Wasserstelle bringen und soll sie auslesen. Die eine, die leckert wie ein Hund. Ist doch interessant, wie konkret manchmal die Bibel ist. Wie macht man das, wenn man zu einem Fluss geht? Also die eine, die gehen so richtig auf alle Viere runter wie so ein Hund und die leckern. Ist nicht gerade sehr vornehm. Die andere, die nehmen die Hand und führen die Hand zum Maul und trinken es dann. Ich hätte mit meinem logischen Menschenverstand gesagt, nimm doch die, die anständiger trinken. Oder? Die wissen sich zu benehmen. Es ist aber spannend, wenn man das anschaut, das sind ja Kriegsmänner gsi und Midianiter sind in der Nähe gsi, nicht weit weg. Wenn jetzt jemand die Hand zum Maul führt, dann kann er alles noch im Blick haben. Wo kommt einer? Wo kommt Gefahr auf mich zu? Wenn du aber runtergehst auf alle Viere und leckst, dann kannst du nicht mehr schauen. Das geht nicht. Das heisst, du gibst eigentlich deine Sicherheit völlig aus der Hand. Du merkst, ich habe es selber nicht mehr im Griff. Ich muss es auch nicht im Griff behalten, was wir gerne haben. Das ist die erste Bedeutung. Kontrolle aus der Hand geben. Wir sagen doch manchmal, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber Gott sucht da die Leute, die voll, komplett vertrauen. Könnt aus der Hand gehen. Und eigentlich passt uns das ja nicht. Wir wollen doch Kontrolle im Griff haben. Aber wenn wir Gottes Auftrag wollen, wirklich erfüllen wollen, dann können wir nicht alles unter Kontrolle behalten. Wir sind dann gezwungen, Sachen zu tun, bei denen wir den Ausgang noch nicht kennen. Aber wir tun es, weil wir Gott dienen wollen. Die zweite Bedeutung, die man daraus herausnehmen könnte, oder die Bibelausleger herausnehmen, ist die, dass es länger braucht mit der Hand zum Maul. Das ist ein gemütliches Trinken. Die schlecken, die wollen möglichst rasch weiterziehen und für Gott parat sein. Also könnte man auch die Bedeutung herausnehmen, dass man selber auf Bequemlichkeit verzichtet. Auf Bequemlichkeit, auf Annehmlichkeit, sondern parat ist für den Dienst für Gott. Und dann stehen wir da und müssen sagen, hey Gideon, so kannst du doch eigentlich nicht wagen. Jetzt schau die Bilanz doch einmal an. Wir haben die Bilanz mal da vorne. 32'000 minus 22'000 sind 10'000. Die sind vorig geblieben, nachdem die aussortiert waren, die Angst hatten und heimgegangen sind, verzagt sind. Dann haben 9'700 mit der Hand zum Maul getrunken, die da auch sollen heimschicken. Und nur noch 300 sind vorig geblieben. 300. Das ist vielleicht etwa so viel, wie wir jetzt da und oben sind im Gottesdienst zusammen, miteinander. 300. Ist nicht viel, wenn man die Zahl der Midianiter anschaut. Also ganz am Anfang wäre die Rechnung so gewesen, bevor der Gideon aussortiert hat, 135'000 Midianiter, gegen 32'000 Israeliten. Das heisst, ein Israelit steht 4 Midianiter gegenüber. Das ist schon eigentlich viel. Wenn ich denke, ich müsse gegen 4 Männer gleichzeitig kämpfen. Er hat ja aber 22'000 heimgeschickt. 135'000 Midianiter und 10'000 Israeliten gegenüber. Da hat ein Israelit schon 13,5 Midianiter. Also, es waren nicht halbe Portionen. Das sind gestandene Männer, das ist nur eine rechnerische halbe. 13,5, das ist ja eigentlich schon ein Unding, oder? Das ist doch nicht machbar. Wie willst du da Gottes Auftrag ausführen? Sag mal, hast du es noch? Es geht nicht. Jetzt sind aber nicht so viel übrig geblieben, sondern 300. Also 135'000 Midianiter und 300 Israeliten gegenüber. Das heisst, ein Israelit hat 450 Midianiter vor sich gehabt. Einer! Also, da würden wir anfangen, die Knie zu schlottern. Oder? Die haben sich nicht zum Kaffeekränzli verabredet. Die wollen kämpfen. Und das gibt ja noch mit dieser kleinen, 300 Leute, kleinen, ungeübten Schar. Das sind nicht Profisoldaten gewesen. Das sind normale Volksmänner gewesen. Ungeübt. Die Sache ist doch wirklich aussichtslos. Es gibt Christen, die sich gern gegenseitig bemitleiden. Da trifft man sich und sagt, oh, wer zählt heute noch zu Gottes Volk? Wir sind doch wirklich wenig Christen. Und es wird immer weniger. Wer lässt heute noch auf die Stimme von Gott? Wer kommt noch in die Gemeinde? Hat das Evangelium überhaupt noch Relevanz? Hat sie noch eine Chance? Aber Gott hat da gesagt, es ist noch zu viel. Gott will nicht mit der grossen Masse Sieg erreichen. Er zählt immer auf wenige, auf Einzelne. Und dann gilt, was in Zacharia 4, Vers 6 steht. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Es ist gleich, wie geübt das die sind. Wie perfekt die sind. Es ist gleich, wie perfekt du dich fühlst im Gemeindedienst. Gott zur Verfügung stellen heisst, es soll nicht durch meine Kraft passieren, sondern Gottes Geist wird durch mich durchwirken. Gott wird eben nicht unsere Stärke, unser perfektes Können, sondern er wird mein Vertrauen. Die Schar der Glauben, die mag recht klein sein, aber Gott hat immer mit wenigen geschaffen. Wer hätte denn eigentlich gedacht, dass Gott mit diesen paar Fischern, sind auch Zöllner dabei gewesen, ein Arzt, aber etliche sind Fischer gewesen, mit diesen einfach gestrickten Männern das komplette römische Reich auf den Kopf stellt? Wer hätte das gedacht? Es ist nur durch die Kraft vom Evangelium gekommen. Ein paar wenige Leute, die ganz mit Gott rechnen und sich auf ihn einlösen. Lukas 12, Vers 31 und 32 steht, trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ich habe leider schon große Gemeinden erlebt, wo sowas von der Nase oben haben und stolz sind. Schaut, wie viel wir sind. Und dann ist man stolz, dann ist man überheblich. Aber Erweckung ist nicht nur auf Massen aus, sondern es geht darum, wenn eine Gemeinde Erweckung erlebt, kann es sogar passieren, dass sie schrumpft. Denn es kommt nicht darauf an, wie viele Leute das in Gottesdienst kommen, sondern wie viele einzelne Herzen sich auf Gott komplett einlösen. Und da können ja noch 1000 Leute im Gottesdienst sein, wenn kein einziger bereit ist, sein Herz für Gott zur Verfügung zu stellen, sein Leben für Gott zur Verfügung zu stellen, dann macht Masse nichts aus. Es geht um Einzelne. Es geht darum, sich auf Gott einzulassen, ihm völlig hingeben zu leben, ihm völlig zu vertrauen, ihm die Führung zu überlassen. Gott will eben nicht, dass wir eitel und stolz werden und uns etwas auf unseren eigenen Erfolg einbildet. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir das Segen von Gott nicht durch grosse Propaganda zerstören lassen. Wie schnell ist denn passiert, dass wir, wenn irgendein Erfolg ist, dass wir es auf die eigene Fahne schreiben? Ja gut, wenn's letzt rauskommt, dann ist ja meistens jemand anders die Schuld. Aber wenn es gut rauskommt und man Erfolg hat, vielleicht auch Erfolg in der Gemeinde, ist die Gefahr recht schnell, dass man es auf die eigene Fahne schreibt und sagt, schaut mal, wie toll wir doch sind. Bei uns ist das möglich gewesen. Der Erfolg im Reich Gottes liegt nur im demütigen Verzicht auf die eigene Kraft und aufs eigene Können, wo wir alles in seine Hand legen. Und jetzt hast du die Wahl. Willst du dir selber vertrauen und auf deine Kraft bauen oder willst du Gott vertrauen und auf seine Kraft bauen? Und ich sehe in der Bibel immer wieder, wie Gott sich schwache Mittel bedient, um dann wirklich Grosses zu bewirken. Da lesen wir so Geschichten wie der Mose mit dem Stab. Ein kleines Holzstück. Und er hat solche Wunder können bewirken. Nicht, weil der Mose so toll ist oder weil er genau den richtigen Stab ausgelesen hat, sondern weil Gottes Kraft im Schwachen wirkt. Oder wer hätte gedacht, dass der David mit diesen 5 Steinen dem Riesen Goliath gegenübersteht und dennoch könnte als Sieger rausgehen? Die Bibel zeigt uns viele Beispiele, wo Gott aus Kleinem Mächtiges machen kann. Beim Elia mit nur einer Handvoll Mehl, mit wenig Öl, versorgt er. Oder der Bub, wo etliche 1000 Menschen zusammen sind, wo kommt und nur 5 Brot und 2 Fische hat. Der hat das Wenige, was er hatte, zur Verfügung gestellt. Das wäre doch niemandem in den Sinn gekommen, dass das würde lange. Aber bei Gott lange das, was ich zu geben habe, weil er etwas Grosses daraus macht. Der nächste Punkt, lass dich ermutigen. Ich lese ein paar Vers weiter, ab dem Vers 9. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber, hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen wegen ihrer großen Menge, wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt. ein Laib Gerstenbrot, rollte zum Lager der Midianiter und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das Oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israels und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Wer die Geschichte vom Gideon kennt, der weiß, dass vor Richter 7 Richter 6 kommt und da ist die Geschichte, wie Gott ihn schon ermutigt. Wie er den Auftrag überkommt und er Wollfleece rausleitet, wo dann einmal trocken, einmal nass ist, wo Gott ihn schon ganz fest ermutigt hat. Und er kommt er dort zum Lager, wo die wachehabenden Soldaten sind und er hört die Männer reden. Was würde man denn erwarten, wenn so grobe Männer am Feuer miteinander zusammen sind? Eigentlich würde man da etwas völlig anderes erwarten. Irgendwelche schmutzige Witz. Irgendwelche rauche Themen. Aber der eine erzählt einen Traum. Ist das Zufall, dass der Gideon genau im richtigen Moment kommt und dass der Mann den Traum erzählt? Also, Mann, jetzt müsst ihr mir helfen. Wie oft erzählt ihr an einem anderen Mann einen Traum? Ist das bei euch alltäglich? Glaubt es nicht, oder? Ich habe es nicht gehört. Jedes Mal ein Lagerfeuer. Wann hast du das letzte Mal ein Lagerfeuer gemacht? Ich glaube, das müssen wir mal zusammen machen. Wie Gott sogar durchs Herz von einem Find reden kann, sehen wir hier. Gott hat alles vorbereitet. Wenn du dich vor Gott senden lässt, wenn du einen Auftrag bekommst und dich senden lässt, wirst du überrascht sein, wie unser Herr Ermutigungen für dich parat hat. Nicht du musst es machen, sondern ich mache es. Der Gideon musste zuhören und hat gemerkt, was das bedeutet. Und es ist ihm sogar ausgelegt worden. Der andere hat es können deuten. Und Gott wird ihm zeigen, ich mache es. Ich werde den Sieg erringen. Gott ist so mächtig. Wie klein denke ich manchmal von Gott? Es ist doch so billig und einfach an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen. Aber mich macht es traurig, wie selbst sogenannte bibeltreue Gemeinden so wenig Vertrauen haben. Ich habe gesagt, wir sind etwa sicher 300 Leute in diesem Gebäude. Was wäre, wenn wir miteinander Gott vertrauen? Was könnte er gewaltiges durch das, wenn wir alles geben, was könnte er nicht daraus machen? Und was mich auch freut bei dieser Geschichte, er bekommt jemanden neben sich. Schau doch den Brüder oder die Schwester neben dir an. Gott stellt dir Leute an die Seite. Du musst es nicht allein. Wir dürfen miteinander und überkommen Brüder und Schwestern an die Seite gestellt. Gott schickt uns jemanden, der uns hilft. Niemand muss allein gehen. Der sechste Punkt, bist dabei, wenn Gott Sieg erringt. Jetzt haben wir es dann bald geschafft. Jetzt kommen die noch zwei Abschnitte. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen. und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln darin und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaune blasen, rings um das ganze Heerlager und rufen für den Herrn und für Gideon. So kam Gideon mit 100 Mann an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache. Als sie eben die Wachen aufgestellt hatten und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen, da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaune in ihrer rechten Hand, so konkret ist die Bibel, hä? Um zu blasen und riefen, hier, Schwert des Herrn und Gideons. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Da fing das ganze Heer an zu laufen und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war. Und das Heer floh bis Bethschitta auf Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Jetzt werden wir da mit reingenommen. Bevor er jetzt einen Schritt macht, bevor er den ersten Schritt in dem Kriegsgeschehen macht, weiß der Gideon schon, der Sieg ist bereits errungen. Eigentlich, wenn wir uns das so überlegen, auch in der Gemeinde, in der Welt, was Gott tut, an sich sind wir nichts anders wie Statisten. Die Männer, sie sind Statisten. Sie erfüllen einfach den Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, und sie machen einen Lärm ohne Ende. Und so ist es immer wieder, wenn Gott seinen Sieg erkämpft. Er gebraucht menschliche Werkzeuge, doch wenn sich der Mensch selber umschaut, muss er sich fragen, was habe ich eigentlich schon dazu beitragen können? Im Grunde genommen nicht viel. Und ich frage euch, wo sind Menschen, die Sieg erreichen wollen? Die Sieg erleben wollen, die Gott bewirkt? Und der letzte Punkt. Gib Gott alle Ehre, die ihm gebührt. Das sind die letzten paar Verse, ab dem Vers 23. Und die Männer Israels von Naphtali, von Asser und von ganz Manasse wurden zusammengerufen und jagten den Midianiter nach. Und Gideon sandte Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen, kommt herab den Midianitern entgegen und nehmt ihnen die Wasserstellen weg bis nach Betbara und auch den Jordan. Da wurden zusammengerufen alle, die von Ephraim waren und nahmen ihnen die Wasserstellen weg bis nach Betbara und auch an den Jordan. Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb, und erschlugen Oreb am Felsen Oreb und Seb bei der Kelta Seb. Und jagten den Midianiter nach und brachten die Häupter Orebs und Sebs zu Gideon über den Jordan. Grausam. Absolut grausam, aber auch Realität vom Alten Testament. Jetzt müssen wir schauen, was hat der Gideon da gemacht? Dass der Gideon jetzt die andere dazu ruft, ist eigentlich ausdrücklich gegen Gottes Gebot. Gott hat doch schon aussortiert gehabt. Wir wissen, erinnert uns von 32 auf 10.000 und dann auf 300. Was macht der Gideon jetzt aber da? Am Schluss, wo eigentlich alles schon klar ist, der Sieg ist eigentlich schon errungen. Holt er noch andere dazu, dass die helfen? Und er gehorcht Gottes Willen nicht. Eigentlich ist der Sieg schon da. Warum macht er das? Offenbar wird er andere im Volk Israel auch am Sieg beteiligen. Vielleicht ist ihm der Gedanke gekommen, was passiert, wenn ich jetzt mit diesen 300 Mann heimkomme? Wie muss ich das rechtfertigen, dass ich alle anderen heimgeschickt habe und dass mir bejubelt werden? Wie stehe ich da? Was sagen die anderen? Was denken die? Wollen die nicht auch beteiligt sein an dem Sieg? Der Stamm Ephraim, aus dem er kommt, der überkommt dann eine ganz wertvolle Aufgabe, verantwortungsvolle Aufgabe. Aber sein Ungehorsam, wenn man die Bibel weiterlesen, die führt wieder zu neuen Verwicklungen, zu neuem Unfrieden. In Richter Kapitel 8 lesen wir vom Streit, der dann entstanden ist. Auch ohne die zusätzliche Hilfe der Israeliten wäre der Sieg über die Midianiter geschenkt worden. Geschenkt von Gott. Und sie sind eigentlich nur am Schluss zur Hilfe gerufen worden, wo die Schlacht schon längst entschieden war. In Richter 8, Vers 2 steht dann: Was habe ich jetzt getan, dass eurer Tat gleich sei? Der Gideon sagt ihnen, den Leuten, die noch dazu gerufen haben: Was habe ich schon getan? Ihr seid die super Leute. Ihr habt den Sieg. Er hat völlig vergessen, was eigentlich wer denn den Sieg erreicht hat. Er versucht, die Leute zu loben für etwas, das ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Er schmälert nicht nur seine eigene Tat, sondern er stellt die Tat von der Ephraimiter als besser an, schmälert seine eigene Leistung und vor allem das, was Gott vollbracht hat. Und damit beraubt er Gott Ehre. Er, wo nur Gott allein zusteht. Das Wort, das er gesagt hat, hat zwar Menschen in dem Moment beruhigt, die sind zufriedengestellt gewesen, oh, wir können auch Anteil haben und wir werden sogar noch gelobt für das, was wir tun haben. Aber es nimmt Gott die Ehre. Menschliche Ehrgeiz, wo Gott die Ehre raubt, ist gefährlich. Sieg und Ehre ist immer Gottes Sache. Und ich wünsche mir, dass wir in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit miteinander das dürfen erleben. Wenn Gott dir einen Auftrag hat, stell dich zur Verfügung, pack es früher an. Stell dich zur Verfügung, egal was du kannst oder nicht kannst, oder vertraue ihm. Wenn er dir sagt, das ist dran, dann wird er einen Sieg erringen. Und ich bin gespannt, wenn wir hören von verschiedenen Siegen, wo Gott errungen hat. Ich will es mit euch zusammen erleben. Aber ihm letztendlich die Ehre geben über all dem, was er gemacht hat. Nur mit Gott können wir nämlich Sieger sein. Das Lied werden wir jetzt miteinander singen. Ich darf euch bitten. Nur mit Gott können wir Sieger sein. Er ist letztendlich der, der den Sieg gibt.